so innerlich geschaut, was ich mit euch teilen mag heute früh. Und meine Spur geht dahin, euch was sehr aus meiner Sicht Wichtiges, Zentrales anzubieten. Und das gibt es sogar auch als Aufsatz. Ich habe euch draußen die CDs und Bücher von mir hingelegt. Und in dem Buch mit dem Feuer gibt es das Aufsatz, was ich jetzt sage, unter dem Titel, ist ein bisschen quantenphysikalisch inspiriert. Wir sind Teilchen und Welle und erwachender Sternstaub. Skizze einer spirituellen Rede vom Menschen. Wenn wir eine schlechte Landkarte haben, in einer wilden Landschaft, wo noch niemand war, oder wo keine vorgezeichneten Wege sind, können wir ziemlich schnell ein Problem kriegen. Weil wir unter Umständen an einen Fluss kommen, über den wir nicht queren können, weil wir die schmalste Stelle nicht finden oder weil wir in irgendeiner Schlucht landen, wo wir dachten, wir wären eigentlich woanders, etc. Die Landkarte ist nicht die Landschaft. Aber eine gute Landkarte kann sehr hilfreich sein und eine schlechte Landkarte kann echt gefährlich werden. Auf der inneren Reise ist es auch so. Wenn wir eine nicht passende, ich sage nicht falsche, ich sage schon gar nicht böse oder schlechte, aber nicht passende, nicht hilfreiche Landkarte haben, von uns selbst, von unserer inneren Landschaft oder von der Erfahrungslandschaft menschlicher Entwicklung, dann tun wir uns endlos schwierige, lange, schmerzvolle und häufig auch überflüssige Jahre an. Wenn wir eine hilfreiche Landkarte haben, hin und wieder mal Gruppen oder Lehrer, Lehrerinnen besuchen, die hilfreich sind, dann kann der Weg sehr viel leichter gehen und wir brauchen die Energie für das, wir brauchen es ohnehin, für das, wofür es wirklich nötig ist. Ganz simples Beispiel, wir hatten das schon hier, wenn du die Landkarte, diese Mini-Landkarte, wenn du die Landkarte von der Meditation hast, Achtsamkeit, Meditation, somatisch, du sitzt da und du darfst keinen Gedanken haben. Wenn ein einziger Gedanke auftaucht, machst du es falsch, als mögliche Landkarte, ja, dann machst du dir endlos Schwierigkeiten. Du wirst vielleicht das paar Mal versuchen, dann aufhören, weil es nicht geht. Wenn du die Landkarte aber hast, okay, Gedanken ist halt ein Aspekt von mir, mein Gehirn denkt halt, so wie mein Herz schlägt, Gott sei Dank, und Blutkreislauf fließt und das Nervensystem arbeitet und so weiter. Also das ist halt ein Teil von mir und das ist okay, aber ich kann trotzdem damit meditieren und ich muss mich darauf nicht ausrichten. Wenn du das als Landkarte hast, das heißt Selbstsicht, ja, the view, ist das ein Selbstbild oder ein Menschenbild, dann ist hilfreich, kannst du weiterkommen. Als einfaches Beispiel, wie Landkarte wirkt. Die Naturwissenschaften oder die Erforschung unserer äußeren Wirklichkeit als Menschen, medizinisch, biologisch, in der Natur, Zoologie, Botanik, Geologie, Astrophysik etc., haben sich über die Jahrhunderte weiterentwickelt und das ist ein großer Schatz. Auch unsere Art von Handeln des Lebens, was wir in der modernen Welt Technologie oder Technik nennen, hat sich weiterentwickelt. Manchmal mit Schattenseiten, aber vieles ist gut daran. Wenn sich als einziges unsere Sicht auf Religion und Spiritualität nicht weiterentwickelt, kriegen wir ein Problem. Das heißt, was die alten Traditionen uns gelehrt haben und lehren, ist kostbar, sind wichtige Durchbrüche. Und zugleich gilt es auch das zu transformieren, abzudaten in unsere moderne Zeit für uns heute. Die Themen, die Probleme, die Fragen, die wir heute haben, hatte der historische Gautama Siddhartha Buddha nicht. Und viele andere auch nicht. Heißt nicht, dass er deshalb falsch ist oder schlecht. Heißt nur, dass er auch ein Sohn seiner Zeit war. Auch wenn er eine zeitlose Erfahrung der Erleuchtung gemacht hat. und die gelehrt hat. Das heißt, wir würdigen das Zeitlose, das Erwachen, die spirituelle Essenz der verschiedenen Traditionen und in diesem Fall des Buddha. Und wir würdigen es in dem Sinne, dass wir die Form öffnen und durchlässig werden, darin arbeiten, sodass es in unserer heutigen Zeit aktuell lebendig werden kann. Wer das in großem Zug ausgefaltet hat, und das ist im Grunde diese Thematik, ist im Grunde sein Lebenswerk, und er hat das auch als Übender, als Meditierender und auch, wie ich finde, als Erleuchteter, als Erwachter durchdrungen, ist Ken Wilber. Seinem letzten großen Werk, The Religion of Tomorrow, es ist leider ein Schinken mit 800 Seiten, nicht ganz easy zu lesen, habe die ersten 3 Monate dieses Jahres es durchstudiert. Am Anfang war ich genervt und dann mit wachsender Begeisterung. Das skizzierte das. Das ist sein Testament. Er ist schwer krank, der schreibt jetzt nicht mehr. Und er ist einer, ähnlich wie Hamid Almaas und andere, früher auch Dürkheim, die Traditionen zusammenbringen. Das braucht's. Und auch unsere westliche Tradition hat was zutiefst Spirituelles, auch wenn es vielleicht nicht manchmal so genannt wird oder nicht manchmal zum eigentlichen Durchblick kommt, im Vorfeld stecken bleibt. Aber ganz, ganz viel Starkes und Wichtiges ist in der westlichen Psychologie und Therapie. Also aus alledem mag ich euch eine Skizze anbieten, eine Landkarte, mit 5 Aspekten von Menschsein, die wir gleichsam von oben in die Tiefe durchwandern können. Wie wenn wir uns ein bisschen im Flaschenzug in die Existenztiefe hinablassen. Das, dem wir zunächst und zumeist begegnen, das hat es schon in sich, also auch wenn es sehr bekannt ist, weil der Umgang damit nicht einfach fällt. Das, dem wir zunächst und zumeist in uns und bei anderen Menschen gesellschaftlich auch begegnen, zeigt sich uns, ich umschreibe es erstmal, wie eine Art entwickelte Form, wie ich erscheinen will in der Welt. Wie eine Art Maske, die sich durch die Erfahrung meines Lebens gebildet hat, wo ich herausgekriegt habe, oder jede und jeder von euch, wo wir herausbekommen haben, mit dieser Art, wenn wir so und so erscheinen, wenn wir uns so und so zeigen, wenn wir so und so handeln, lässt sich gut überleben. Und zwar physisch überleben, wie auch beziehungsmäßig, emotional etc. Carl Gustav Jung nennt das die Bildung von Persona. Diese Maske, die wir brauchen, die nicht, Maske ganz neutral verstanden, ja? Wir können das nur erforschen, wenn wir es ohne Wertung sehen. Die wir brauchen, um in dieser Welt zu bestehen und zu leben. Das wollen wir ja. Und jetzt können wir gleich wieder zurückgehen ins Absolute. Also wenn wir in dieser Welt leben und Menschsein ausprobieren wollen, und wir wollen es gut machen in der Regel, dann braucht es etwas von dieser, diese Persona entsteht aus einer Anpassung unserer Daseinsdynamik, unseres Existierens und einer faktisch vorgefundenen Welt, Familie, Menschen, Erde, Himmel, Technik etc. Das ist ein Anpassungsfeld. Daraus kreieren wir eine gewisse Art von Persönlichkeit, eine konditionierte Persönlichkeit. Konditioniert nicht im Sinne von falsch, sondern im Sinne von Conditio, also die ist durch Bedingungen entstanden, die ist nicht unbedingt, also nicht ursächlich frei, sondern die ist durch Bedingungen konditioniert entstanden und bildet sich und ist funktionsfähig. Und die kann gesund sein im Sinne von, dass sie relativ frei und elastisch ist, wir die nächsten Entwicklungsschritte tun können und gut in der Welt bestehen können. Die kann auch eher verwundet sein oder bestimmte Hänge haben oder schwierig sein. Jede und jeder von uns oder die meisten von uns haben von beiden was. Und manche Menschen haben halt mehr, wo das hängt und schwierig ist. Das heißt nicht, dass es schlechtere Menschen sind. Das heißt nur, dass diese Persönlichkeitsmaske sich nicht so durchgängig und so völlig funktionsfähig gebildet hat. Das ist eigentlich das, was wir dann psychische Störungen, neurotische oder was auch immer nennen würden. So, und die meisten von uns haben nichts. Und das ist die Maske. Diese Maske, diese Persona wird häufig in den spirituellen Traditionen Ego genannt. Die Ego-Persönlichkeit wäre ein Austauschwort für konditionierte Persönlichkeit oder Maske. Das arme Ego, ich habe wirklich mittlerweile Mitgefühl mit dem Teil, weil da wird, wenn einem nichts mehr einfällt, wird drauf gedroschen, was das Zeug hält. Müsst ihr mal beobachten in Gruppen oder manchmal leider auch bei Lehrern und Lehrerinnen oder in der Literatur. Wenn es kein Argument inhaltlicher Art mehr gibt, dann kommt, das ist dein Ego. Freche Anmerkung eines Lehrers von mir, nur das Ego stört sich am Ego. Wenn dich jemand damit konfrontiert, das ist dein Ego, dann kannst du sicher sein, dass derjenige oder diejenige aus dessen Ego spricht. So zurückgeben, ja, und deins auch. Guten Tag, willkommen im Club. Eine ganz wichtige Einsicht hat mir ein Lehrer gegeben, den ich gestern beschrieben habe, der Christopher Titmus. Toller Mindfulness-Lehrer, sehr radikal und der ist sehr präzise, der ist sehr brillant. Der lehrt, seine Teachings sind wie Brillanten. Und eins ist, was er klar gemacht hat, Ego ist keine Instanz, Ego gibt es nicht. Ego ist ein Zustand. Das fand ich, wow, hey, super. Ego ist nicht was, was wir in uns finden und dann vielleicht ausmerzen, sondern Ego ist ein Zustand. Ego ist der Zustand, dass wir die Vorstellung haben, wir müssen uns reduzieren auf diese Maskenpersönlichkeit und wir sind dies und nichts anderes. Dieser Zustand ist Ego. Der ist häufig aus einer Hilflosigkeit und einer Angst, Hilfe, wenn diese Maske weg ist, bin ich nichts mehr, vernichten Sie mich, geboren. Das heißt, hinter dem Ego steht häufig eine große Angst, Panik oder eine große Wunde, bisweilen auch Traumata. Das heißt, wenn wir auf das Ego eindreschen, ist das die obere Schicht von etwas, das alles andere braucht als Schelte und Schläge. Dass er was braucht von Mitgefühl und dann einem Interesse, Bewusstheit, Achtsamkeit, es zu erforschen. Ja, was ist denn da eigentlich drin? Was ist denn dahinter? Was zeigt sich denn da? Wofür brauche ich das denn? Oder wofür habe ich das mal gebraucht? Vielleicht ist es mittlerweile überflüssig, ich habe es nicht mitgekriegt. Haben sich tiefere Persönlichkeitsschichten schon entwickelt und ich mache immer noch diesen alten Kram, eigentlich brauche ich es nicht mehr. Super. Aber durch Bekämpfen wird es eher dicker. Und leider besteht viel Konfusion in der Sprache zwischen den östlichen Traditionen der westlichen Psychologie mit Ego, weil Ego-Ich selbst in den östlichen Traditionen oft das ist, was ich gerade als Ego beschrieben habe. Und die westliche Psychologie und Psychotherapie zu Recht sagt, Hilfe, wenn die Menschen kein Ich haben, sind sie alle psychotisch und krank und völlig funktionsunfähig. Warum haut ihr dauernd auf das Ego drauf? Das sind verschiedene Ebenen. Wer das toll, wenn ihr das tiefergehend lesen wollt, beschrieben hat, ist der Sylvester Walch. Das ist ein großer therapeutischer Lehrer. Ich habe bei ihm die Ausbildung Holotropes Atmen gemacht und transpersonale Psychologie. Der ist Gestalttherapeut von Hause aus, war Klinikleiter, also kennt alles rauf und runter, vorwärts und rückwärts. Und er hat ein schönes Buch geschrieben, Vom Ego zum Selbst, Sylvester Walch. Und das ist sehr schön zu lesen, wollte ich diese verschiedenen Schichten, das ist nicht ganz die Landkarte, die ich jetzt mache, aber es ist ziemlich nah dran, wo er vor allem unterscheidet zwischen Ego und Ich. Und auch zeigt, dass es zum Teil ein Übersetzungsfehler ist zwischen Sigmund Freud in die englische Literatur und wieder zurück und so weiter. Also, Ego ist Ego. Und Sigmund Freud, zum Beispiel auch die westliche Psychologie, spricht im Deutschen nicht vom Ego, sondern vom Ich. Das ist the me, oder the I im Englischen und nicht the ego. Und das ist ein Teil der Konfession. Gut. Was macht das mal? Also, das ist die Maskenpersönlichkeit. Und zeitweise brauchen wir das. Ja, zeitweise, sonst wäre es nicht. Wir sind intelligente Wesen. Und ich habe aus meiner Erfahrung zunehmend Respekt vor den Bildungen neurotischer Muster oder Masken von uns Menschen, mich eingeschlossen, die wir in unserer Kindheit, Jugend oder auch später entwickeln. Weil das sind die Überlebensstrategien. Das ist hochintelligent. Kleine Kinder haben nicht Psychologie studiert und die können das. Die entwickeln neurotische Muster, mit denen sie überleben können. Ob die dann hinterher hilfreich sind, sei dahingestellt. Zu welchem Preis ist auch manchmal Thema. Nur, erstmal ist es eine Überlebensstrategie. Und ich finde, das gilt zu würdigen. Und das füllt auch die Seele und das füllt unsere Ganzheit, ob wir das tun. Wenn wir jetzt sehen, okay, also das gibt es, das ist temporär und zeitweise brauchen wir das, weil wir, schöne Sicht von Reginald Ray, wir brauchen die Maske, weil wir noch nicht genug Kraft hatten oder haben, ganz authentisch in der Welt zu sein. Finde ich super. In der Maske reift das Authentische. In der Kuchenform, wenn ich einen Apfelkuchen mache mit einer Springform, ja, in der Kuchenform reift der Apfelkuchen. Wenn ich den Teig einfach in den Backofen kippe, gibt es eine Riesensauerei. Also ich brauche die Form aus Blech, die definitiv nicht der Apfelkuchen ist. Die kann ich nicht mitessen. Bedeutet, temporär ist die Maske als Form wichtig, damit das Authentische, sprich der Apfelkuchen, reifen und backen kann, bis ich dann merke, okay, das Teil ist fertig und dann kann ich die Form ablegen. Das Gleiche gilt für uns. Darunter zeigt sich unsere, und ich nenne das bewusst, ich nehme manchmal bewusst eigene Begriffe, damit es keine Verwechslung mit anderen Theorien gibt. Darunter gibt es etwas, das nenne nicht nur ich, aber das nenne ich die biografische Persönlichkeit. Das erste ist die Maske, das Konditionierte, das andere ist die biografische Persönlichkeit. Das wäre der Replik auf die Bildung des gesunden Ichs, der gesunden Ich-Persönlichkeit, wie es auch in der westlichen Psychologie, Psychotherapie, humanistischen etc. dargestellt und beschrieben wird. Und interessant ist auch, wenn die verschiedene Strömungen, verschiedene Beeinflussungen, verschiedene, manchmal auch schwierige Sprachen haben, im Kern ist es ähnlich. Im Kern widerspricht es nicht den Lehren des Buddha. Das ist hochinteressant, dass die Ich-Persönlichkeit auch sich bildet und wir damit nicht geboren sind. Diese gesunde Ich-Persönlichkeit ist aber nicht die Maske. Ist die biografische, deshalb nenne ich es so Persönlichkeit, das heißt, jenes Menschsein, das wir von innen her bewusst erleben, in dieser Biografie, in diesem Zeitraum-Kontinuum zwischen Geburt und Sterben, diese Ganzheit, das ist nicht eine spezifische Form, mit der ich gelernt habe zu überleben, das wäre die Nummer eins, sondern das zweite ist diese Ganzheit des Erlebens. Dazu gehört die Formbildung dazu, als möglicher Zustand, zeitweise rutsche ich in diesen Ego-Zustand, ich meine, ich bin nur das, ja. Aber dann kann ich ja wieder rausgehen und es relaxen und ich spüre, ah, ich bin noch mehr. Ich bin dieses Wesen, dieses fühlende, bewusste, intelligente Wesen, körperlich, psychisch, geistig, existenziell, etc., 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 das dieses Leben erlebt, das dieses Leben führt. Das vom Wind berührt wird, das gerne etwas zu essen, zu trinken hat, das gerne geliebt wird, das selber lieben kann, das eine Arbeit findet, etc., etc. Diese biografische Persönlichkeit, diese zentrierte Ganzheit unseres Menschseins wie ein Mandala. Und hier wird klar, was beim Ego ein Stückchen aus dem Ruder gerät, nämlich, dass wir hier eine Zentrierung brauchen, die wir Ich nennen können. Und diese Zentrierung, wenn wir in der Ich-Persönlichkeit sind, weiß, dass sie lediglich das Zentrum ist von etwas, das wir mehr sind und größer. Die Reduktion auf dieses Ich bin ich, dies macht Panik und führt in den Zustand von Ego und Maske und bleibt mir alle vom Leib. Wenn das Ich weiß, dass es lediglich das Zentrum, allerdings einfach das wichtige Zentrum ist, von etwas, was wir noch mehr und größer sind, die Mitte des Mandala. Die Mitte ist nicht das Mandala, sondern ist die Mitte vom Mandala. Wenn wir das wissen, dann können wir uns öffnen in unsere geistige, seelische und somatische und in der Welt daseinende Ganzheit, ohne diese Zentrierung zu verlieren. Dann können wir das tun, was Integration meint. Das ist biografische Persönlichkeit. Wenn wir das einigermaßen hinkriegen, dann spüren wir, irgendeine Sehnsucht ist noch unerfüllt. Es gibt so ein Gespür für, da muss es doch noch weitergehen. Und wenn wir dieser Sehnsucht folgen, dieser Spur, wer bin ich denn? Wer bin ich denn eigentlich? Das ist ja alles okay, aber wer bin ich eigentlich? Da bleibt eine Sehnsucht übrig. Dann kommen wir auf den Pfad, zu dem uns im Grunde die spirituellen Traditionen rufen. Wir fühlen, das ist eine Ganzheit, das fühlt sich auch ganz an. Aber wo kommt es her? Wo will das hin? Welchen Sinn macht das? Was ist die Essenz davon? Und dann begeben wir uns unter Umständen auf einen spirituellen Weg der Meditation oder was auch immer. Und dann entdecken wir, durch diese Offenheit, durch diese quasi Leerstelle in uns, also mit Doppel-E, leer, diese Leerstelle, diesen offenen Raum von Sehnsucht. Und da ist natürlich das Herz ein wunderbarer Ort, um diese Sehnsucht zu spüren. Durch diesen offenen Raum von Sehnsucht bekommt etwas in uns die Möglichkeit, sich zu zeigen, das sich eigentümlich vertraut und eigentümlich neu anfühlt. Wir fühlen oder wir spüren, da taucht etwas in uns auf, das erleben wir als ein tiefes Ankommen. Einige von euch haben das gestern beschrieben, wow, plötzlich war ich da und ich hatte das Gefühl, da ist eine Ruhe. Oder eine von euch hat gesagt, in diesem Zustand hatte ich den Eindruck, jetzt könnte ich sterben. Loslass. Ja. Diese Tiefe, da ist was hinter deiner Biografie, was du hier in deinem Hier und Jetzt spürst, was auftaucht, was so nicht greifbar ist, dass es sich erst wie Raum anfühlt, wie Offenheit oder Leer. Und dann, wenn wir dabei bleiben, wie angefüllt, nicht mit Dingen und Inhalten, aber wie angefüllt mit einer Qualität oder mit Qualitäten des Lebens, wo du spürst, das bist zutiefst du selbst. Das ist ein tiefes wie ein Wiederentdecken, als wenn etwas in dir das kennt. Und das gibt dieses Gefühl von Heimkommen. Oben im Foyer beim Brunnen steht dieser Satz, ich bin hier angekommen, hier bin ich zu Hause. Aus meiner Lesart meint es eigentlich das. Es meint nicht das Interseinszentrum. Sondern wenn ich ganz in diese Tiefe des Buddha oder in die Tiefe von Thich Nhat Hanh oder Tiefe der Menschen, die hier praktizieren, das fühlen, komme, fühle ich komme an. Wenn ihr die spirituellen Zeugnisse in Ost und West studiert, seht ihr bei diesen Erfahrungen, ich sage gleich, wie wir das nennen können, ich denke, ihr ahnt es, bei diesen Erfahrungen schreiben die nicht, etwas völlig Neues hat sich mir gezeigt, manchmal gibt es es auch. Ja, aber die ganz tiefen Erfahrungen sind, ach, wie konnte ich vergessen, endlich heimkommen. Meister Eckhart schreibt, einer der großen christlichen Mystiker, dort in dem Tiefen in seiner Sprache, wenn ich die Tiefe der Gottheit berühre, die Tiefe des Seins berühre, dort hat mich niemand vermisst. Dort war ich immer gegenwärtig. durch außenrum mein Affentheater gemacht habe. Dort hat mich niemand vermisst. Wie wenn etwas auf uns wartet. Das nennen wir den Durchbruch zum Wesen. Für die meisten von uns der wesentlichste Shift im Leben. Dass wir verstehen, dass du erkennst und es fühlst in allen Zellen. Dass du erkennst, spürst und erfährst. Deine biografische Persönlichkeit leitet dich eigentlich hin, lädt dich ein, ist das bereitete Beet, das Lebensfeld genau dafür, dass du in deine Mitte hin erwachst zu der Essenz, die du eigentlich bist, aus der sich alles entfaltet. Und wir spüren das, das hat was Raumhaftes, ihr könnt das eben deshalb den Zugang, wir können das im Grunde ist auch der Yin-Atmen-Zugang im Unterbauch, die Tore. Der Herzraum ist natürlich ein starker Zugang, die Übung, die wir gestern gemacht haben. Und auch der Zentralraum vor der Wirbelsäule und letztlich unabhängig von irgendwelchen Feldern im Körper überall, du als Ganzheit. Und diese Raumqualität fühlen wir dann als erfüllt im Sinne von unverstellte Fülle, als erfüllt von unserer Sprache, sucht natürlich hier nach Worten, von Sein oder von Präsenz oder von, die buddhistischen Lehrerinnen und Lehrer beschreiben es oft, das Leuchten, Luminosity, das schöne englische Wort, diese Leuchtkraft deines wahren Wesens. Und alles andere entfaltet sich daraus. Du bist deshalb immer noch hier und biografisch und du kannst auch hier und da deine Maske benutzen, wenn du so willst und bist arbeitsfähig und alles. Aber das Ganze hat eine andere Quelle. Durchbruch zum Wesen. Wenn es nicht nur eine Erfahrung bleibt, sondern immer wieder kommt und wenn du irgendwann spürst, du läufst damit rum, du steigst damit in den Bus. Und dann sprechen wir von Verwirklichung. Also das ist ganz du geworden. Deine Identität hat geschiftet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wo haben wir unseren Identitätspunkt? Eingangs, wie skizziert, haben wir den ihm Hilfe. Ich bin nur diese Maske. Ich muss so erscheinen wie die anderen, dass das alles klappt. Hier, ich bin nur das. Ego-Zustand, ja. Dann entspannen wir ein bisschen mehr, merken, okay, meine Ich-Persönlichkeit, mein Ich ist eigentlich ein Zentrum, um was Größeres, da kann ich erforschen, wird schon ein bisschen entspannter. Ja? Und dann shiftet es dahin, dass wir merken, das eigentlich, was ich bin, ist diese Wesensqualität. Und das andere ist auch da, aber es ist weniger ich. Wenn ich das manchmal etwas flapsig formuliere, Satnam ist eine Arbeitshypothese. Aus dieser Perspektive. Ja, das Eigentliche heißt nicht Satnam und nicht Monika und nicht Stefan. Das ist du selbst, bin. Und daraus hebt sich deine Persönlichkeit, die dann vielleicht den Namen hat und Schuhgröße und Adresse. So. Und wir könnten bleiben. Ja? Jetzt geht es auch noch ein bisschen weiter. Was dann geschieht, ist, und ihr merkt vielleicht bestimmt, dass all diese Ebenen, die ich jetzt beschreibe, entweder ihr kennt sie schon auch und vielleicht ordnet sie es nochmal, das wäre schön, oder ihr merkt, wir berühren das in den Übungen hier. Ich erzähle euch keine grüne Theorie, sondern ihr habt Ahnungen zumindest davon aus unseren Übungen, die wir miteinander diese Woche gemacht haben und machen. Wenn wir diese Qualität spüren, spüren wir diese Qualität, diese Wesenspräsenz, die ist nicht gebunden an die Gesetze von Raum und Zeit. Die ist ungeboren, nie geboren und unsterblich. Und weil es nicht gebunden ist an die Gesetze von Raum und Zeit, ist es auch nicht begrenzbar, auch wenn du es individuell erfährst, auf unsere Individualität. Bedeutet, wir können spüren, ich spüre das in mir, also spüre ich es auch in dir und in dir und in allen. Und ich spüre es in der Erde und ich spüre es in der Erde. und ich spüre es in den Bäumen und ich spüre es im Himmel und ich spüre es in allen Menschen. Unabhängig davon, ob die das selber spüren oder nicht. Das bedeutet, die nächsttiefere Ebene ist, dass wir, und das geht eigentümlicherweise relativ leicht, wenn wir diese dritte Qualität, diesen Durchbruch zum Wesen erfahren. Ja, wir können uns entspannen in ein nicht nur verbunden sein mit allen anderen Wesen, sondern wir fühlen, in einer gewissen Hinsicht sind wir das. Wir sind deshalb immer noch dieses Individuum, das diese Erfahrung macht. Und gleichzeitig sind wir die Erde. Deshalb diese Erdübung immer wieder. Das ist ein Klassiker von Reginald Ray. Da kann man es gut spüren. Du kannst fühlen, du bist die Erde. Auch wenn du hier liegst und weißt, du bist dieses menschliche Wesen, das hier liegt und atmet und Erdübung macht. Und gleichzeitig bist du die Erde und eins damit. Nicht getrennt, non-dual. Und das ist nicht konfus oder psychotisch. Das ist das Gegenteil davon. Das ist powervoll und wach und durchstrukturiert und völlig klar. Und du spürst, es ist eigentlich überhaupt erst klar, weil wir spüren, wir steigen aus der Verblendung aus, wir seien isoliert. Deshalb reden die östlichen Traditionen von Verblendung, wo wir das nicht checken. Und von Erwachen, weil es schon auf uns wartet. Nicht, weil wir dahin uns entwickeln müssen, auch wenn wir natürlich einen lebenslangen oder unter Umständen vielen lebenslangen Reifungsweg brauchen, um das mitzubekommen. Aber es wartet schon. Also, wir sind alles. Bernie Glassman, der große Zen-Meister, vor ein paar Jahren verstorben ist, in den USA gelehrt hat, sehr radikal gelehrt, also mit Sozialarbeit und powerful. Er spricht von der Einkörpererfahrung. Du erfährst, du, ich bin Welt, ich bin alles. Ich bin ein Körper mit allen Menschen. Das ist kein Verschwimmen. Das ist absolut präzise. Du kannst alle Menschen unterscheiden. Aber du erfährst, dass auf der Wesensebene wir dasselbe sind. In verschiedenen Manifestationen, in individuellen Erfahrungen. Das ist diese Ebene, ich nenne die Weltsein oder Allessein. Noch ein bisschen weiter. Die letzte Dimension in dieser Landkarte ist, wir spüren, hinter dem Weltsein, hinter dieser Weite, alles zu sein, kann es noch weitergehen, wenn wir uns entspannen hinter die Form. Welt ist Form. Ich und die anderen ist Form, ist Gestaltung. Ist gut, ist nicht falsch, ist nicht Illusion. Ich bin kein Anhänger des Wortes Illusion in dem Fall. Ja, wir sind sehr real. Nur, wir sind nicht alles. Es geht weiter über unser Realsein, Individuellsein, das real ist, geht es hinaus, hinter Weltsein, in das, was nicht mal mehr Form ist. Buddhismus nennt es Leerheit, Awareness. Leerheit, aber nicht in diesem, wie wir es oft in der westlichen Philosophie auch haben, defizienten Sinne von Hilfe, da ist nichts, sondern im Sinne von unverstellter Fülle, von Weite. Westliche Sprache hilft dazu. Willi Gissjäger, der große Zen-Meister, hat es genannt Seinsgrund. Das finde ich ein schönes Wort dafür. Das Sein philosophisch. Wenn ihr es mehr christlich hören wollt, das Göttliche. Manche Traditionen nennen das Gott. Das Sein, letztlich können wir nicht greifen. Es entzieht sich dem Zugriff. Es ist nicht Form. Deshalb ist die Frage, gibt es das oder gibt es das nicht, Unsinn. Weil es gibt's nicht, funktioniert nicht auf der Ebene. Es gibt's, ist Form. Es existiert und existiert nicht zugleich. Es ist jenseits davon. Es ist Mysterium hinter der Frage. Das ist die Erfahrung von Non-Dual. Der Durchbruch oder die Öffnung ins Non-Duale. Klassisch ist das, was Menschen, wenn wir das tief erfahren und damit sind, Erleuchtung nennen. Tradition. Jetzt klettern wir ein bisschen leider wieder rauf. Setzen uns auf unser Kissen. Was sind wir denn jetzt eigentlich? Der Clou ist,
finde ich, was auch die großen Meisterinnen und Meister lehren, hey, wir sind alles. Wir sind alles zugleich. Du bist Maske und manchmal bist du Ego und bist wütend, weil dich jemand und das. Und dann bist du biografisch, entspannte Persönlichkeit, hast deine Geschichte und dann ruhst du in deinem erwachten Wesen und dann spürst du, du bist auch die Erde und alles und die Landschaft und du bist verbunden mit dieser Weite. Und du bist alles zugleich. Wie Chögyam Trungpa mal schön gesagt hat, wenn dein Geist so weit wird, dass er alle Räume zu durchmessen vermag, dein Herz so offen, dass es alles, was Menschen füllen, zu füllen bereit ist, kannst du gut eine Tasse Tee zubereiten. Ja, das ist alles zugleich. Okay, das als eine Landkarte. Nehmt es als Landkarte mit, nicht als hoch, wo bin ich denn da, was kenne ich? Im Grunde kennen wir das alle. Ihr kennt das alles, was ich beschrieben habe. Nur vielleicht in unterschiedlicher Bewusstheit und Wachheit und Präzision. Deshalb diese Erfahrung von ich komme heim. Etwas in dir kennt das alles. Ja, und der Reifungsweg ist, dass wir das mehr und mehr kennenlernen, gleichsam Achtsamkeitspraxis, Gewahrsamspraxis in diese ganze Tiefe des Lebens und damit gut hier sind.